Also das gibt's ja nicht, dass diese Stimme überhaupt nochmal zu hören ist. Wo ist er denn geblieben? All die Monate Jofix Glamour nur fanden einfach nicht statt. Und damit muss ich wahrscheinlich erstmal anfangen mit einem riesigen Sorry, denn wisst ihr, was für Menschen ich überhaupt nicht mag? Das sind so Menschen, die 5 Minuten vorm Termin einfach den Termin absagen. Kommentarlos. Und wisst ihr was? Genau so eine Person war ich gefühlt das letzte halbe Jahr. Weil wo ist Jofix Glamour der Regeltermin geblieben? Na, ausgefallen. Kontinuierlich gecancelt von mir. Und dafür muss ich erstmal riesig Entschuldigung sagen. Was bisher geschah? Ich habe einen neuen Job angefangen, also innerhalb der Company. Und ich sag euch, damit ist nicht nur die Lernkurve sehr, sehr steil gewesen, sondern auch der Terminkalender sehr, sehr voll. Und um Glamour in den Terminkalender zu bekommen, also da war links und rechts sehr wenig Zeit. Aber ich gelobe Besserung. Ich bin zurück mit einer neuen Folge Jofix Glamour und ich sag vielen Dank fürs Wiederzuhören. Wen habe ich heute dabei? Ich dachte mir zum fulminanten, nennen wir es einfach Season-Auftakt. Ich finde, das klingt ein bisschen elaborierter. Habe ich mir jemanden sehr glamourösen eingeladen. Vicky Voyage, Pronomen sie ihr oder aber Markus, er ihm. Wie man vom Ingenieurstudium zum Drag-Artist wird, da nimmt er uns genauso mit hin auf die Reise, wie wichtig Drag eigentlich in der aktuellen politischen Diskussion ist und was er sich als Jugendlicher schon immer gern selbst gesagt hätte. Deshalb nicht lang schnacken, wir legen hier los, Jofix Glamour Reloaded, auf geht's!
Jofix Glamour, der queere Karriere-Podcast mit Max und seinen Gästen.
Du, ich würde ja eigentlich gern behaupten, herzlich willkommen zu Jofix Glamour, dem queeren Karriere-Podcast, aber das allein, das wäre schon eine Frechheit, das wäre schon gelogen, weil Jofix bedeutet, es ist ein Regeltermin. Wir wissen alle, wann dieser letzte Termin stattfand, witzig, letztes Jahr. Aber wenn das ganze Odeuvre hier nicht das Wort Jofix verdient, dann heute Minimum Glamour umso mehr, denn mir gegenüber sitzt Markus, a.k.a. Vicky Voyage. Und wenn das nicht glamourös ist, dann weiß ich auch nicht. Herzlich willkommen zum Stell dich ein.
Hi, servus Max, freut mich total, dass ich heute da sein darf. Wir sagen jetzt einfach, ich bin weiterhin ganz glamourös, auch wenn ich jetzt hier gerade im Sweater sitze.
Deshalb ist es ein Podcast und kein Videopodcast geworden. Du versprühst den Glamour schon über den Tisch hinweg.
Okay, ich bemühe mich.
Und auch die Zeiten, dass ich hier behaupte, meine Gäste wären bessere Menschen, die sind vorbei. Hier wird schonungslos ehrlich. Denn wir können schon sagen, du hast hier mal gar nichts mitgebracht. Du hast eine Liste mir angefertigt, was man sich wünscht. Da standen so feudale Sachen drauf wie, eigentlich bin ich ganz einfach, aber Sprudelwasser wäre schon schön, Chai Latte auch gut und Franzbrötchen, was ich ganz toll finde, aus einem Café hier um die Ecke. Also, für Verpflegung ist gesorgt. Vielen, vielen Dank, dass du da bist.
Ja, vielen Dank dir. Mir geht's viel zu gut, wobei ich eigentlich gedacht habe, ich hätte zwischen den Zeilen noch irgendwo ein Champagner reingeschrieben, aber mit dem Chai Latte bin ich auch d'accord. Nein, mir geht's wunderbar hier und ich glaube, wir sind hier gut verpflegt. Vielen Dank.
Das war die Kohlensäure. Das war die Kohlensäure, das glaubst du nicht.
Du, der Champagner, der gibt mir ja immer so Rückenwind, weil viele wünschen sich hier wirklich irgendwie Alkohol und ich sagte, hier sind bei mir immer die Lampen an. Von daher bin ich mit Chai Latte super aufgestellt und ich würde sagen, wir legen los.
Vollgas, ich bin am Start, los geht's.
Du sitzt mir hier heute als Maschinenbauingenieur, Drag-Künstlerin, Performerin, Moderatorin gegenüber und bist hauptberuflich Drag Queen. Erklär mir mal bitte, was ist dein Day-to-Day-Business? Wer sind deine KundInnen? Was machst du konkret? Hau raus.
Yes, also es stellen sich wahrscheinlich alle vor, dass ich hier jeden Tag über die Laufstege der Welt marschiere und eine Show nach der anderen habe. Aber ganz ehrlich, heute war es so, dass ich den ganzen Tag am Computer saß und Theater angerufen habe und versucht habe, meine Gastspiele anzudrehen oder mein Internetauftritt wieder die Daten bearbeitet habe oder noch neue Rezensionen abgefragt habe und auf die Website gestellt habe und so weiter. Also es ist natürlich auch ganz viel Arbeit hinter der Bühne oder vor dem Theater zu tun. Newsletter versenden gehört dazu, neue Newsletter KundInnen zu finden, die den Zugang bekommen zu den ganzen Drag-Shows. Ja, das ist also ein Daily Doing, das nimmt sehr viel Zeit ein, auch zu schauen, hey, gehen die Tickets weg. Ja? Wenn eine Veranstaltung raus ist und ich mir ein tolles Konzept überlegt habe und wir in München, in Regensburg, in Kempten und auch im Norden Deutschlands überall spielen, die Karten gehen nicht von selber weg. Wir müssen natürlich schauen, dass die Tickets verkauft werden, Marketing machen und ja, das ist eigentlich schon ein Fulltime-Job, ohne dass man auf der Bühne steht. Und das kommt dann noch on top oben drauf.
Und wie viel würdest du sagen, passiert hinter der Bühne versus davor, so rein prozentual vom Arbeitsalltag?
Das ist, glaube ich, wie so ein Eisberg. Also der Großteil ist hinter der Bühne. Ich meine, das, was auf der Bühne passiert, mal ohne diese ganze Bürokratie und die Orga dahinter, was auf der Bühne passiert, die Moderation, die Outfits, die Planung der Outfits, wenn ich auch nicht viel selber mache, aber ich wünschte, ich hätte mal Kapazitäten und Können, K&K, oder auch Performances überhaupt, neue Performances, sich zu überlegen, was will ich auf die Bühne bringen, damit es nicht einfach nur langweilig ist. Das Publikum soll ja entertained werden, soll ja auch Qualität, also zumindest mein Anspruch, auch Qualität auf die Bühne zu bringen. Das ist natürlich auch nochmal ein Heidenarbeit und die Show selber ist dann vielleicht in 1-2 Stunden vorbei oder ein Auftritt in 3 bis 5 Minuten.
Ja, Wahnsinn. Und sag mal, wie bist du eigentlich zum Drag gekommen?
Puh, das ist eine gute Frage. Jetzt lass mich kurz überlegen. Nein, das war eigentlich auch schon auslandsbedingt. Und zwar war ich nach meinem Maschinenbaujob, nach meinem ersten Job, ja war das, nach dem Consulting, bin ich ins Ausland, weil ich einfach so ein bisschen ja meinem Skilehrer sein frönen wollte und in die Berge gehen wollte. Bin nach Kanada gegangen und da gab es die Whistler Pride. Das ist, kannst du dir vorstellen, wie eine schwule Skiwoche im Endeffekt. Mhm. Also es ist heute, glaube ich, queerer als damals. Damals war es ja schwul, 2018. Und im Endeffekt fahren Leute miteinander Ski. Ich bin vorgefahren, habe denen gezeigt, wo man hinfahren kann. Da fahren wir jetzt nach links, da fahren wir nach rechts, da gehen wir Mittagessen. Mhm. Und hier gehen wir jetzt in Whirlpool oder zum Party machen, wie auch immer. Und da bin ich das erste Mal so richtig mit der queeren Community in Kontakt gekommen. Davor war ich immer so ein bisschen eher skeptisch vielleicht, hatte viele Vorurteile, noch mehr, viel mehr als heute natürlich. Und dann bin ich wiedergekommen und dann war es gerade März und ich habe mal wieder, wie viele Jahre davor, den Fasching verpasst und ich habe mich ja immer schon gern verkleidet. Mhm. Und dann habe ich zu meinem damaligen Freund und anderen Freunden gesagt, hey, lass uns doch am CSD München dieses Jahr ein Gruppenoutfit machen. Und die waren alle dabei. Und dann haben wir uns das Konzept der Element Bitches überlegt. Wir waren quasi Wasser, Feuer, Luft und Erdfee. Mhm. Ja, und damit waren unsere Drag-Personas geboren und es war so ein toller Tag am CSD in München, 2018 war es dann auch, genau, im Juli, dass wir dann gesagt haben, mit dem ganzen Make-up, was wir gekauft haben und Klamotten, gab es dann irgendwie erstmal kein Zurück mehr. Und ich glaube, ich bin jetzt der von uns Vieren, der das noch weiterhin als Einziger eigentlich so wirklich macht und dazu noch hauptberuflich. Und das war der Start, das war der Anfang von Vicky Voyage und von Drag Voyage und von den ganzen großen Bühnen, die wir bis heute bespielt haben.
Ja, Wahnsinn. Also heißt eigentlich, aus einem verpassten Fasching, mein Gott, kann ich schon einmal sprechen hier, ist ein neuer Beruf für dich dann und eine neue Identität mit Vicky Voyage auch erwachsen.
Das würde ich so zwar nicht sagen, aber es ist so, ja, richtig.
Crazy. Und sag mal, woher kommt der Name Vicky Voyage eigentlich?
Das war dann eigentlich auch die Zeit. Also ich bin im April oder Mai, April, März 2018 aus Kanada wieder gekommen nach diesem ganzen Winter, tollen Skiwinter und dann ging es in die Konzeption und dann bin ich aber nochmal zum Skifahren nach Frankreich und da haben wir uns dann überlegt, naja, wie wollen wir eigentlich heißen? Und in meinem Fall habe ich mir gedacht, was beschreibt mich? Was möchte ich für einen Namen haben? Ich wollte erstens eine Alliteration, also das Vor- und Nachname mit dem gleichen Buchstaben losgehen. Ich wollte, habe mir gedacht, naja, was, wie würde ich mich beschreiben? Wie würden Freundinnen mich beschreiben? Ich bin ein schlechter Verlierer. Ich hasse es zu verlieren. Also will ich eigentlich immer gewinnen und das ist natürlich die Victoria und das war aber dann so ein bisschen geschwollen und dann habe ich gedacht, ich brauche da schon irgendwie so einen besseren Namen, Kürzel. Und was beschreibt mich noch? Ich bin ständig unterwegs, wie gesagt, Kanada, Frankreich und ich war noch viel mehr auf der Welt unterwegs und dann auf Französisch, die Reise ist Voyage. Vicky Voyage, zack, bum, peng, war da, fertig, eingeloggt.
Geil, das liebe ich nur. Und jetzt hast du schon gesagt, Alliterationen treiben dich. Es gibt ja jetzt so Persona wie, ich zitiere, die fulminante Feuerfee. Die sagenumwobene Schneekönigin oder hier kommt mein Highlight, die liebevolle Lokalmatadorin. Woher nimmst du eigentlich die Inspiration für all diese Personas?
Woher nehme ich die Inspiration? Das ist eine gute Frage. Das ist einfach so in meinem Kopf. Also ich meine, ich komme ja aus dem Allgäu ursprünglich und meine Herkunft ist mir schon so ein bisschen wichtig. Ich bin auch nicht mit Dirndl aufgewachsen, aber mit Lederhosen, war auf vielen Volksfesten. Viele kennen ja eigentlich nur die Wiesn als das prominente Volksfest und komme zwar aus einer Stadt, aber eigentlich irgendwie doch vom Land im Vergleich zu München. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Vorteil. Das wollte ich immer so ein bisschen zum Ausdruck bringen. Vielleicht auch das dazwischen zu sein. Kein richtiger Städter, aber auch kein richtiger Ländler. Ja, und das ist eigentlich, das schwingt immer so ein bisschen mit. Deshalb bezeichne ich mich ja auch gern als die beste Kuh im Stall. Mittlerweile. Die beste Drag-Kuh. Und ja, mit den Feen ist so, das war das erste Kostüm, ich wollte irgendwas, ich hatte schon immer eine große Fantasie, Fabelwesen waren immer mein Ding und dann sind wir halt auf die Elemente gekommen in Verbindung mit den Feen, was einfach eine tolle Vorlage ist für ein Pride und gleichzeitig damals auch kinderfreundlich schon war. Im nächsten Jahr waren wir ja dann als Schmetterlinge unterwegs, also da hatten wir den Naturaspekt so ein bisschen mit dabei und natürlich bunt, Hauptsache bunt und trotzdem irgendwie sexy. Und ja, die Schneekönigin, ich meine, Skifahren, Kanada, Alpen, Schnee, Eis, natürlich darf die Schneekönigin da nicht fehlen.
Ich sehe die Verbindung. Ja, verstehe ich. Jetzt machen wir wirklich mal den Namen zum Programm. Die Reise hat ja aber mal ganz woanders angefangen, weil in unserem hier Pre-Briefing-Dokument war bei erstem Berufswunsch, stand da, egal, Hauptsache studieren. Das heißt, der akademische Anspruch, der war ja schon mal da. Und als hätte es dann nicht gereicht, dann gab es dann Maschinenbaustudium. Also Drag Queen und Maschinenbaustudium, sorry to say, weiter weg geht's ja gar nicht. Nimm mich mal mit auf die Voyage.
Auf die Voyage. Also ich wollte mich eigentlich in der Drag Akademie einschreiben, aber die gab's ja leider nicht. Nein, Spaß. Ja, ich war, da, also wenn du mich mit 18 gefragt hättest oder gesagt hättest, hey, du bist my Drag Queen, da hätte ich wahrscheinlich dir einen Vogel gezeigt damals, ja. Mein Ziel war es immer schon auch in der Schule einfach zu studieren. Irgendwie war das immer in mir drin. Wahrscheinlich wurde ich da auch ein bisschen geprägt von zu Hause. Du musst studieren, du musst Karriere machen, musst viel Geld verdienen. Und irgendwie an der Uni, also Schule hat mir Spaß gemacht und deshalb war irgendwie die Uni immer das quasi das Gottgleiche, wo man mal hin muss. Und dann war es soweit, dass ich mich entscheiden musste, was will ich denn jetzt studieren? Und dann, ja, hatte ich keine Ahnung.
Und dann bist du auf Maschinen, das wäre für mich ja der Endgegner.
Ja,
dann bist du auf
auch.
Maschinen.
Es war der Endgegner. Ja, ich habe mir dann gedacht, was kannst du studieren, was dich interessiert? Das war noch nicht Maschinenbau zu dem Zeitpunkt, ja. Aber was dich irgendwie interessiert, was du anfangen kannst und wo du hinterher einfach flexibel bist, weil ich hatte keinen Traum jetzt, also ich wollte vielleicht Neurochirurg werden, aber da habe ich mir gedacht, kann ich auch viele Sachen kaputt machen, das kostet Menschenleben und ich hatte auch nicht den Schnitt dazu, also mache ich lieber was, wo ich Sachen kaputt machen kann und das vielleicht nicht direkt, naja, Folgen hat oder nicht auf mich zurückführbar ist, wie im Maschinenbau, wenn das Auto irgendwie auseinanderfällt, dann ist es erstmal schwer, den zuständigen Ingenieur dafür auszumachen oder man ist erstmal im zweiten Schritt schuld. Naja, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ich war immer in Mathe interessiert, also irgendwas Mathematisches, wo man Mathematik braucht, logische Schlüsse oder irgendwie dieses ganze Prozessdenken fand ich immer spannend und Biologie. Und dann habe ich mir gedacht, beim Maschinenbau wird ja auch viel aus der Natur abgekupfert. Da kann ich vielleicht Biologie einsetzen, ohne dass ich dafür im Labor stehen muss. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme das jetzt einfach mal als Kompromisslösung mit dem Wissen, dass ich nach meinem Studium flexibel arbeiten kann und überall heiß begehrt bin.
Ja gut, das wurde mir auch schon immer eingetrichtert. IngenieurInnen, die sind heiß begehrt, ja?
Also beruflich.
Ja. Du auch so im Leben. Ja. Das macht ja attraktiv. Ich sag dir doch, wie es ist.
Maschinenbau. Oh nee, Karohemd, nee, oh Gott, ich krieg selber schon nicht mehr hin, aber der Spruch kommt ja nicht von ganz ungefähr.
Ja. Und wie war dann so, okay, Studium vorbei, dafür schon mal, finde ich, das Bundesverdienstkreuz für Tapferkeit verdient, aus meiner Perspektive. Wie war es dann so, du triffst die Arbeitswelt, du bist fertig mit dem Studium und wenn du das beantwortest, beiß ich hier im Übrigen in das Franzbrötchen, jetzt wird es Schmatzgeräusche geben.
Ich habe meins ja schon fast verdrückt, ich habe nur noch so einen Rest da. Ja, die Sache war die, Maschinenbaustudium fertig und nach wie vor hatte ich keinen Peil, was ich tun wollte mit meinem Maschinenbaustudium. Also wie vor dem Studium.
Beste Voraussetzungen.
Und dann habe ich mir gedacht, naja, machst es wieder einfach und bist irgendwie schlau. Jetzt arbeitest was, wo du dir ausdenken kannst oder wo du einfach mal viele verschiedene Felder sehen kannst, um dich danach zu entscheiden, was dir dann so wirklich Spaß macht. Und dann habe ich mir gedacht, gehst doch in die Beratung. Gehst in die Beratung und dann war ich in der Beratung für Produktionstechnik.
Die Geschichte höre ich nicht zum ersten Mal.
Kann ich mir vorstellen. Mhm. Und dann war ich für knapp 2 Jahre, habe ich es ausgehalten in der Beratung. Und dann kam eben Kanada und die ganze Geschichte zur Drag-Entwicklung. Ja, genau. Und ich habe da aber natürlich nicht gelernt, was mir Spaß macht, sondern nur, was mir nicht Spaß macht.
Gut, das Ausschlussverfahren, das kann ja in beide Richtungen funktionieren, ne?
Mhm. Das habe ich festgestellt.
Und heute bist du hauptberuflich Drag-Künstlerin. Wie viel Mut bitte braucht man, um von Beratung, ja super strukturiert, super High-Performance, dann zu sagen, und jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit. Also gab es da an irgendeinem Punkt mal, dass du gesagt hast, ey, so zero relatable mit meinem Studium, aber ich mache es einfach trotzdem, vielleicht nicht die beste Idee? Oder war das von vornherein,
jeden
ey,
Tag.
Klar, komm, mach.
Also es kommt natürlich jeden Tag, weil wenn du einfach nicht mehr diese Sicherheit hast, die ein Arbeitsverhältnis hat, dann finde ich es immer extrem schwierig. Also dann hast du immer manchmal, also ich zumindest habe dann manchmal Selbstzweifel, dann kommen natürlich diese Gedanken, oh Gott, was mache ich eigentlich? Das war am Anfang so, das ist heute immer noch so, nach 3 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Oh Gott, die Zeit vergeht, krass. Die Sache war aber die, eine Freundin von mir hat das früher oft gesagt und ich habe den Spruch einfach mal übernommen, scheiße nix, dann feit er nix. Und genau so ist es. Also ich habe mir damals gedacht, ich bin nicht glücklich in dem, was ich tue. Ich probiere das jetzt aus. Es ist nebenberuflich erstmal losgegangen. Dann kam eine Veranstaltung zur nächsten. Dann kam halt mein Geburtstag. Also alles nichts Großes. Und irgendwann kam Corona. Dann habe ich einen Kalender produziert. Das war schon ein ziemlich cooles Projekt. Dann hat mich eine Freundin gefragt, Ruby Tuesday, Burlesque-Tänzerin und Drag King hier in München, ob wir nicht gemeinsam eine Show machen wollen. Drag Royalty. Das haben wir dann 22 das erste Mal auf die Beine gestellt. Und es war ein totaler Erfolg. Wir waren ausverkauft beim ersten Mal. Und ich habe dann gesagt, ich weiß nicht, wieder ein Jahr warten. Ich versuche jetzt mal in meiner Heimat in Kempten auch eine Show zu organisieren, aber nur, wenn ich eine Förderung bekomme, weil hohes finanzielles Risiko und ich kein Geld. Genau, und dann habe ich die Förderung tatsächlich zu 100% bekommen, weil die Stadt Kempten gesagt hat, hey, wir sind eine Cosmopolitan City, aber es gibt null queere Kultur. Wie kann das denn sein? Also, du machst das jetzt und dann kriegst du eine Starthilfe und dann haben wir so eine bisschen queere Kultursäule hoffentlich durch dich. Und dann habe ich das gemacht und das war gleich mal auf den ersten Schlagen voller Erfolg. Wir hatten das Theater, da passen 550 Leute rein, ganz viele im zweiten Rang. Der ist jetzt nicht so gefüllt gewesen, aber Parkett und erster Rang waren eigentlich voll. Also es war richtig gut, die Stimmung war mega und wir haben auch mal ein ganz anderes Publikum ins Theater reingebracht. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und dann ging es weiter und weiter und weiter. Und auf einmal habe ich dann mein anderes Arbeitsverhältnis gekündigt und habe dann gesagt, ich mache das jetzt hauptberuflich weiter. Und jetzt mache ich heute halt Drag Voyage und andere Shows in ganz Deutschland und bringe eben die Show in Staatstheater, Landestheater, Stadttheater, Eventlocations, Stadthallen und so weiter. Und es macht mir total Spaß. Ich unterscheide nicht mehr zwischen Privat- und Arbeitsleben, sondern es ist halt einfach Spaß und Leben irgendwie. Mhm. Und hoffentlich kommt manchmal noch ein bisschen Geld bei rum. Aber dieses Risiko, was da immer mitschwingt, vor allem halt beim Ticketverkauf, was gerade durch Corona extrem schwierig geworden ist, ja, weil die klar. Leute auch einfach nicht mehr im Vorfeld kaufen. Die kaufen halt spontan. Das heißt, du weißt nie, wird's jetzt was oder wird's nichts. Und es ist jeden Tag nach wie vor ein Abenteuer, würde ich sagen, mit allen Höhen und Tiefen.
Boah, das glaube ich dir komplett, ey. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin so ein Sicherheitsmensch. Also dann zu sehen, okay, da gibt's irgendwie noch 50% Tickets, 40% Tickets, mir wird die Jacke warm werden täglich, das sage ich dir. Also ich habe da echt richtig großen Respekt vor, finde ich gut. Aber so die ersten Schritte, da gab es ja schon große Erfolgsmomente. Also hast du irgendwie gesagt, hey, hier in München, das war ein großer Erfolg. Dann in Kempten in der Heimat, das war ein Erfolg. Glaubst du, dass deine Zeit als Berater, aber auch das Studium, dass die dir was mit auf den Weg gegeben haben, was du anders machst als andere Drag-KünstlerInnen?
Ja, bestimmt. Also, ich glaube, gerade in der Drag-Welt gibt es ja auch viele Vorurteile. Ja. Also
komm mal raus damit.
Ja, viele sagen ja, viele denken ja, okay, Drag-Queens, die sind erstens alle ich mache jetzt hier so ein ganz krummes Handgelenk, also so ganz typisch schwul in Anführungszeichen. Ich mache auch gerade noch diese Gänsefüßchen mit der
Teekanne. Die Teekanne.
Ja, die Teekanne. Die sind doch alle Friseure und oder Modedesigner oder irgendwas so in die
nichts
Richtung.
Nichts gegen Friseure und Modedesigner an
gar
der Stelle,
nicht,
ne?
Gar nicht. Ist ja auch toll. Also ist natürlich schön, die Leute leben ja dann in ihrem Beruf auch schon die Kreativität aus, die ich jetzt vielleicht in meinem Maschinenbau, meiner Maschinenbaukarriere nicht hatte. Also ist alles toll, aber ich finde es natürlich spannend, wenn es noch diverser wird. wird. Und ich, in meinem Fall ist halt, ich meine, wer erwartet von einer Drag Queen, dass die ein Maschinenbaustudium gemacht hat? Es gibt auch auf der ganzen Welt verschiedene Drag Queens, die haben sogar Doktortitel oder sind Professoren an der Uni. Und es ist natürlich toll, dass es in allen Gesellschaftsbereichen VertreterInnen gibt, die auch Drag machen und eben nicht nur in der Sparte, die von der Gesellschaft eh schon als gay wahrgenommen wird in einer bestimmten Art und Weise. Also nur das wollte ich sagen. Dennoch natürlich alle, egal welchen Ursprung sie haben, auch beruflichen, sollen natürlich Drag machen, wenn sie sich berufen fühlen, ist doch toll. Genau, also deshalb, ich glaube aber, dass das mir vielleicht im Vergleich zu anderen ein bisschen geholfen hat, weil das Studium hat für mich bedeutet, durchbeißen, überleben, wie du gesagt hast, Endgegner. Und auch meine Jobs danach, die waren nicht immer easy, die waren oft mit Stress verbunden. Ich hatte viele taffe Projekte auch am Start, wo ich mich durchkämpfen musste. Und ich glaube, das hat mir schon geholfen, heute gerade auch die ganzen Produktionen wirklich durchzuführen und mich da durchzukämpfen, weil da einfach teilweise richtig viel Druck dahinter steckt, viel Kommunikation, und dadurch, dass ich einfach dieses Prozessmanagement und Projektmanagement mitgelernt habe, glaube ich, erleichtert mir das um einiges wie bei anderen KünstlerInnen, die sich vielleicht mehr auf ihre eigene Kunst nur beschränken, die weiterzuentwickeln und vielleicht so gar nicht diese Skills haben, auch eine Produktion wirtschaftlich zu betrachten, in Anführungszeichen. Ja, ist ja nur als ein Beispiel.
Ja, ja. Und du hast vorhin was gesagt, es war irgendwie komplett klar, du wirst studieren, weil auch in der Familie Erfolg, da muss Kohle rein. Wie hat deine Familie, wie hat dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, also ich mache jetzt mal Drag? Und dann, im Übrigen, wir machen jetzt auf Vollzeit.
Naja, die haben es ja erstmal gar nicht von mir erfahren.
Ach,
sondern
jetzt wird es spannend.
Jetzt pass auf.
Wir schnallen uns an.
Okay, also, Familie. Ich habe ja erstmal gar nichts gesagt, weil meine Leute so ein bisschen bei meinem Outing, naja, waren sie skeptisch, eigentlich nicht, weil ich habe mich nie richtig geoutet. Ich habe ja damals mit meinem Ex-Freund gesagt, hey, wir sind halt, das ist mein Freund, ja, fertig. Und nie gesagt, ich bin schwul oder irgendwas, wussten wahrscheinlich eh schon alle. Und ich wollte einfach, ich habe immer gedacht, die Heteros müssen sich auch nicht outen, also warum soll ich das machen? Ich wollte einfach kein großes Ding draus machen. Und ich habe aber dann gemerkt, dass da bestimmte Erwartungshaltungen da waren. Also die Leute wollten teilweise im Freundes- und Familienkreis, dass ich das wirklich explizit erwähne, was ich aus bestimmten Gründen auch nachvollziehen kann, aber das in, damals einfach nicht in meinem Interesse war. So. Und das habe ich dann so ein bisschen mitgenommen. Und als ich dann angefangen habe, Drag zu machen, und ich wusste, dass man auf dem Land, in Anführungszeichen, auch schon wieder so ein bisschen struggled, Vorurteile hat. Ich habe keinen Bock, mich mit denen auseinanderzusetzen. Sage jetzt mal so ein bisschen flapsig. Sondern ich frage einfach die Zeitung. Und dann gab es einen riesen Zeitungsartikel. Ich glaube, das war eine halbe oder sogar eine ganze Seite mit einem Foto von mir. Allgäuer macht Drag, bla bla bla, als Drag Queen, ich habe den noch aufgehoben, der ist zu Hause. Und der kam dann in der berühmt-berüchtigten Allgäuer Zeitung, also es ist quasi die Lokalzeitung, die einfach, ja, die Leute lesen zu Hause. Und dann war das mit einem riesen Paukenschlag und die Leute haben mich dann angerufen, warum ich ihnen nicht erzählt habe, warum sie es in der Zeitung lesen müssen und so weiter. Und ich habe mir nur gedacht, naja, da steht alles drin, da gibt es keine Fragen mehr, da ist auch erklärt, was Drag ist, da steht drin, dass ich nicht trans bin, das war die größte Sorge meiner Familie, also weiß ich auch nicht warum, das ist ja auch heute immer noch so, dass Trans und Drag so ein bisschen verwechselt werden, aber es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und selbst wenn ich jetzt trans wäre, ja, was ist da heute noch dabei? Menschen sind, wie sie sind, egal ob hetero, schwul, lesbisch, trans, whatever. Aber ich habe dann eben das wirklich erklärt, was diese Kunstform bedeutet in der Zeitung. Darauf war der Fokus und das fiel nicht allen leicht. Aber ich glaube, im Endeffekt jetzt rückblickend war das eigentlich schon eine gute Entscheidung, weil die Leute haben halt ihre Zeit gebraucht und ich glaube, heute hat es jeder kapiert.
Also mir bleibt nur der Mund offen stehen, weil diesen Mut musst du ja erstmal haben, irgendwie zu sagen, ey, ich skipp mal Familie und FreundInnen, sondern ich mache das einfach mal direkt mit der Zeitung und dann ist irgendwie geklärt.
Weil scheiß du nix, dann feit du nix.
Ja, du, also das wird sich hier auf den Unterarm tätowiert, zumindest mal mit Kugelschreiber bis übermorgen.
Mindestens.
Also, finde ich richtig, richtig gut. Und was ich daran aber auch schön finde, ist, du hast ja fast so ein bisschen edukativen Auftrag für die Region da übernommen. Also, du bringst die Queerness in das Allgäu.
Genau, es gab ja keine Vorbilder. Also das war ja auch so ein bisschen meine Idee. Ich war ja das ganze Leben eigentlich, bis ich 19 war, also die ganze Jugend, junge Leben, mein junges Leben war ich im Allgäu in Kempten. Mhm. Und da gab es keine queeren Vorbilder. Es gibt auch heute da noch keine queeren Vorbilder. Und ich bin Bilder. Ich glaube, ich bin nach wie vor der Einzige, der wirklich in einem bestimmten Rahmen queere Kultur in Kempten macht. Es gibt zwar mittlerweile in Allgäu Pride und es gibt, das Franzbrötchen ist übrigens nach wie vor sehr lecker. Es gibt den Allgäu Pride, es gibt, die machen was in Kaufbeuern, die machen jetzt mittlerweile auch was in Kempten, es gibt den Pride Memmingen, also es tut sich was tatsächlich, aber es ist halt immer sehr auf einen Tag im Jahr fokussiert, ohne dass da jetzt große Kapazitäten wären, so wie ich das aktuell verstehe, dass da das ganze Jahr über viel queere Kultur passieren soll. Und es geht ja auch nicht darum, dass die Leute queer gemacht werden sollen oder das jetzt irgendwie Überhand nehmen soll, sondern einfach, dass die Leute, die selber queer sind, im Allgäu irgendwie eine Anlaufstelle haben. Das hatte ich nicht damals.
Also eine Sichtbarkeit.
Eine Sichtbarkeit, dass ich weiß, hey, es ist okay, wie ich bin, es ist okay, wie andere sind und ich kann jetzt einfach einmal im Monat, das wäre ja schon ein Traum gewesen, einmal im Jahr auf eine queere Party gehen, wo ich einfach keine Angst haben muss, dass wenn ich mit jemandem rummache oder Händchen halte, ich Stress kriege mit anderen Leuten. Genau, und das fehlt leider heute immer noch. Das ist auch immer noch mein Anspruch, warum ich viel in Kempten mache. Nicht nur, weil ich daherkomme, sondern einfach, um auch das zu bieten, ein bisschen. Also ich bin jetzt auch nicht der Heiland, der da auf einmal die Welt zum Bessern macht, aber wir bringen immerhin mindestens 3 Events im Jahr jetzt dahin. Ich hoffe sogar noch ein bisschen mehr, dass da halt zumindest alle paar Monate mal was passiert und um auch ein Vorbild zu geben an andere KünstlerInnen oder VeranstalterInnen auch mal was zu machen und dann, das tut sich tatsächlich jetzt was, es gibt jetzt dieses Jahr das erste Mal den CSD auch in Kempten, also nochmal eine Veranstaltung und ich hoffe, dass irgendwann landen wir da mal bei mindestens einem Event im Monat. Jetzt bin ich aber, glaube ich, ein bisschen abgedriftet zum ersten Mal, ich habe mich bemüht bisher.
Weil du noch vorher gesagt hast, das ist überhaupt nicht deine Tageszeit hier, also es ist sehr gestreamt. Streamlined.
Ja. Nee, aber habe ich deine Frage beantwortet?
Hast du beantwortet?
In eine Richtung.
Ja, genau. Wie ist denn das jetzt, wenn du eine Show in München oder ich habe auch auf dem Tourplan Bochum gesehen versus Kempten oder Lindau? Macht das einen Unterschied von der Audience, von den Themen, von der Tonalität, wie du daran gehst, aber eben auch von der Zielgruppe, die dann dahin kommt?
Schwierige Frage, da habe ich jetzt gar keine spontane Antwort. Also ich würde ein bisschen einen Kreis drehen und hoffe, dass ich so zu der Antwort kommt auf deine Frage. Dass ich so zu der Antwort komme auf deine Frage, ich Deutsch und
na,
so.
Na, grammatikalisch bin ich an uns.
Okay, das ist ja kein Deutsch-Podcast zum Glück. Okay, also pass auf. Ich kann sagen, dass wir sind ja jetzt in vielen Bereichen schon unterwegs gewesen, also in Erding, in Bochum, in Karlsruhe, in Kassel. Also in vielen großen Städten, die nicht gleichzeitig die größten Städte sind, außer München eigentlich, aber wir waren nicht in Berlin, Hamburg, Köln und so weiter. Ein Grund dafür ist, weil es einfach schon ein großes Angebot gibt und es noch schwieriger ist, Publikum anzuziehen und auch eine Spielstätte zu finden, die noch nicht eine ähnliche Produktion hat. Und das ist eigentlich auch dann schon fast, geht schon in die Antwort deiner Frage. Es ist nämlich gerade in diesen Städten, wo es eben mittelgroß ist oder klein, wo es gar nichts gibt, ist es sinnvoll, diese Shows zu machen, weil die Leute sagen, endlich gibt es mal sowas bei uns. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr läuft. Wir sind mit Cabaret Con Carne in Bad Wildbad, also mitten im Nirgendwo im Schwarzwald. Gleichzeitig sind wir da jetzt aktuell schon die bestverkaufteste Veranstaltung, was da jetzt diesen Sommer so stattfindet. Also wir haben 30 Tickets verkauft, die anderen alle 10. Ist noch Platz nach oben. Aber das ist zumindest schon mal ein Indiz. Und jetzt in Karlsruhe zum Beispiel waren wir ausverkauft. Wir sind eigentlich sehr oft ausverkauft oder zumindest sehr gut besucht. Wir waren jetzt in Bamberg dieses Jahr, in Stuttgart. Ah doch, waren wir doch noch in einer sehr großen Stadt. Ja, Stuttgart ist natürlich nicht mini. Und aber dennoch würde ich sagen, generell funktioniert unsere Show einfach prima da, wo es einfach nichts gibt. In so Städten wie Kempten, wo ich herkomme. Ja, weil auch in Bamberg gibt's, wenn du mal schaust auf im Internet, Drag Queens, Drag Kings, Drag Queens, Drag whatever in Bamberg, ich finde nichts. Also ich finde nur, wenn da vielleicht Newcomer oder Leute, die das nebenbei machen, aber niemand, der das in einem professionellen Rahmen macht. Und dementsprechend ist es auch gut angekommen dort und oft ist auch so, dass wir dann wieder gefragt werden, es gibt ja jedes Jahr eine neue Show, dann dürfen wir auch mit der nächsten Show dann wieder zurückkommen und deshalb ist der Bedarf da, es funktioniert und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es geht. Ein Kommentar habe ich dann noch aus dem Publikum mal. War das in München? Das war sogar in München. Stell dir vor, da kam jemand aus dem Publikum und hat gesagt, ach Mensch, ich wusste ja gar nicht, dass es sowas auch in München gibt. Ich habe immer gedacht, es gibt es nur in Hamburg. Ich war bis jetzt immer nur bei der Olivia. Und ich sage dann immer, ja, Drag gibt es nicht nur in Hamburg. Das hat Olivia Jones nicht patentiert. Stell dir vor, es gibt Drag-Kunst in München. Wow.
Dafür darfst du ja noch auch edukativen Auftrag hier in München die Leute noch erziehen, das gibt es auch hier.
Sag genau, bloß. Hashtag Bildungsauftrag.
Ja genau, finde ich super. Du, wenn dieser Jofix seine Regelmäßigkeit schon lange verloren hat, eins bleibt aber gleich, nämlich die erste und einzige Kategorie in diesem Podcast, nämlich Queergecheckt.
Queergecheckt.
I'm ready.
Funktioniert folgendermaßen. Ich gebe dir einen Satz Anfang und du vervollständigst ihn mir. Also Hauptsatz, Nebensatzgefüge. Ich, der vom sogenannten Tuten und vom sogenannten Blasen keine Ahnung hat, was das Thema Maschinenbau angeht, habe mich hier wirklich abgemüht. Aber ich würde mal sagen, wir starten einfach mal und du sagst, ob es Nonsens ist.
Okay, ich hoffe, du stellst jetzt keine Mechanikfragen oder so, aber dann bin ich raus.
Beim Befestigen einer Wig hilft mir stets folgende Theorie.
Es gibt drei, oh Gott, jetzt pass auf, es ist mein Maschinenbaustudium gefragt. Es gibt drei, folgende Theorie. Es gibt drei Verbindungsarten. Eine davon ist Kraftschluss und die ist nicht gemeint, denn ich muss kleben. Ja, Punkt.
Und auch da hast du einen Bildungsauftrag schon erfüllt, schon bei der ersten Frage. Ich habe was gelernt. Nächste Frage. Mit diesem technischen Modell gewinnt man jede Lip-Sync-Challenge easy.
Ich würde sagen, Hebelgesetz. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung.
Ja, finde ich super. So hätte ich es auch mal verstanden. Und wir bleiben bei dem Thema Theorien. Jetzt habe ich habe wirklich gegoogelt, ich zitiere. Die Systemtheorie besagt, jedes System hat Input, wird verarbeitet und generiert Output. Das, auf das Getting Ready einer Queen angewendet, heißt...
Ein Stuhl mit mehr oder weniger als drei Beinen ist statisch unbestimmt und könnte beim Schminken einen Fall verursachen.
Ich sag dir, ich hätte dich in Physik und all diesem Krempel gebraucht. Das macht's viel greifbarer.
Ja, ich mich nicht. Oh Gott. Nein, oh Gott, jetzt warte mal, jetzt bin ich echt beim Kraftschluss hängen geblieben. Es gibt drei Verbindungsarten. Kraftschluss, Formschluss und den dritten und das ist Kleben.
Ja gut, das werden doch hier die Leute wohl mal
Haftschluss?
In den GPT reinhauen
Haftschluss.
Können.
Haftschluss, Formschluss.
Haftschluss. Könnte auch eine juristische Vollstreckungsart sein.
Ja.
Du, also.
Geheimes Jurastudium.
Mhm. Den Bildungsauftrag, den geben wir hier zurück in die Öhrchen.
Genau.
Da wird jetzt mal gegoogelt hier bitte. Und dann ab in die Kommentare damit.
Aber sowas von. Und weh, da sind die falschen Antworten dabei.
Sag mal, wir haben vorhin schon so ein bisschen über was ist Drag und was ist auch die Aufgabe von Drag gesprochen. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wie politisch findest du, ist Drag, ist dein Drag spezifisch und hat sich das auch über die Jahre verändert?
Also Drag ist immer politisch. Wenn jemand sagt, er ist nicht politisch und hat Make-up in der Fresse, dann denke ich mir, nein, falsch. Außer man heißt Markus Söder. Dann ist nochmal was anderes. Also pass auf. Ich finde, wenn man, also erstmal vielleicht muss ich das... die Kunst vom Drag nochmal spezifizieren, weil ich finde ja nicht alle, die Lippenstift auf dem Mund haben, sind gleich ein Drag-Performer oder ein Drag-Artist oder ein Drag-Künstler, Künstlerin. Sondern mir ist immer wichtig, aus meiner Warte, dass ich ein Konzept erkennen kann. Also entweder über mehrere Looks oder über die Performances oder wie ich mich darstelle. Und erst dann, wenn bestimmte... Also wenn einfach eine Sinnhaftigkeit gegeben ist, dann finde ich, ist es wirklich Drag. Wenn ich einmal auf ein Fasching gehe und einfach nur einen Rock anziehe und irgendeine hässliche Perücke für 2,50 Euro mir auf den Kopf werf, dann ist das für mich einfach kein Drag, sondern ist es Fasching. So. Und deshalb, wenn man Drag dann macht und damit auch in der Öffentlichkeit auftritt und nicht nur bei sich zu Hause in den eigenen vier Wänden vorm Spiegel, dann ist man immer politisch, weil du einfach Stereotypen in Frage stellst. Ein Mann in Frauenklamotten, der als Frau auftritt oder andersrum eine Frau, die Männerklamotten als Drag King zum Beispiel anzieht und sich als Mann darstellt oder irgendwas dazwischen oder außerhalb als Creature oder als Queen. Damit stellst du schon immer die Stereotypen in Frage und das heißt schon, du bist politisch, weil die Leute sich automatisch Gedanken machen müssen über die Gesellschaft. in der wir leben und was Identität bedeutet, was Geschlecht bedeutet.
Auch Rollenprofile.
Rollenprofile, genau. Ich meine, das ist ja auch natürlich ein großes Thema in Drag von vielen. Deshalb, Drag ist immer politisch und jetzt kommt es halt auf den Grad drauf an. Wenn ich jetzt dazu noch meinen Mund aufmache und noch irgendwelche schlauen Dinge von mir gebe, die das Ganze unterstreichen, dann kann ich natürlich durch mein Aussehen noch eine viel größere Wirkung erzeugen. Also wenn ich jetzt halt in Drag als Vicky durch die Straßen gehe oder ohne Drag als Markus und ich erzähle zweimal das Gleiche, werde ich wahrscheinlich als Vicky viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Deshalb bin ich dann auch ja nochmal politischer, weil ich einfach eine größere Sichtbarkeit und Reichweite damit erreiche. Deshalb, Drag ist immer politisch und ist auch immer wichtiger, weil natürlich je mehr Widerstand gegen diese ganzen... Nee, andersrum, je mehr die Normen, in der wir leben, verteidigt werden und je weniger die individuelle Freiheit gefördert wird, desto mehr müssen wir natürlich Widerstand leisten als Individuen und Drag ist eine Ausdrucksform davon. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir einfach einen Rechtsruck haben, wo wir Populismus haben, wo wir Kriege haben in der Welt und so viele Missstände, groß und klein, wenn ich die jetzt alle aufzähle, dann glaube ich, sitzen wir morgen noch dran. Glaube ich, ist es immer wichtiger, da einfach den Finger drauf zu halten und zu sagen, Leute, so nicht. Wo wollen wir hin? Was wollen wir erreichen? Wir wollen nicht egoistischer werden und noch eine größere Ellenbogengesellschaft, zumindest ist das nicht mein Ziel, sondern wir wollen doch uns weiterentwickeln als Gesellschaft und als Menschheit. Und deshalb finde ich, dass heute Drag noch wichtiger ist, wie jetzt vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren, einfach um, damit es weiter nach vorne geht. Ich meine, die Aufstände im letzten Jahrhundert in New York, Stonewall, war ja auch ein Beispiel. Da reden heute noch die Leute davon, dass gerade Trans- und Drag-KünstlerInnen ganz vorne mit dabei waren und da auch die Sichtbarkeit des ganzen Aufstands mit getragen haben.
Und weißt du was, weil du es gerade ansprichst, da kann ich kaum an mir halten, weil das regt mich so auf. Stonewall, das waren Drag-KünstlerInnen, das waren Trans-Personen, die für die Rechte der queeren Community eingestanden sind. Und heute finde ich, selbst in der queeren Community findet eine Ausgrenzung und eine Abgrenzung zueinander statt, wo ich mir denke, ihr spinnt doch. Also ihr habt doch...
Voll.
Ihr habt doch den Schutz irgendwie nicht gehört und das regt mich voll auf. Von daher finde ich es ganz, ganz schön, dass du das gerade auch nochmal sagst, weil gerade in dieser Zeit habe ich das Gefühl, es ist ja kein Verdrängungskampf. Ne? Also wir müssen als Community zusammenstehen und nicht die schwulen, weißen Cis-Männer versus Transpersonen als Beispiel. Mhm.
Und du musst ja nicht mal in die USA gucken. Es reicht schon nach München, ja. Ich meine, ich hatte die Drag-Lesung 2023, die dann skandalisiert wurde von Bild-Zeitung, CSU, Freie Wähler und so weiter. Und da waren dann auch die ein oder anderen weißen, älteren, schwulen Männer, die dann gesagt haben, warum wird jetzt die CSU vom Pride ausgeschlossen? Dann mache ich auch nicht mit oder dann bin ich auch dagegen, ich bin auf der Seite von der CSU. Oder auch die Schwulen innerhalb der Jungen, nee, nicht der Jungen Union, der Union, die, wie heißen die denn nochmal? Die Schwulen, also ist ja wurscht, auf jeden Fall, wir wissen, wen wir meinen. Wir wissen, wen wir meinen. Die dann auch gesagt haben, nein, das ist schon richtig. Ja, das ist schon richtig, dass wir da dagegen sind und so weiter, weil sie halt, meine Interpretation, Angst haben, dass ihre Rechte, die sie sich erkämpft haben oder die für sie erkämpft wurden, wieder weggenommen werden, weil sie dann mehr in die Ecke Trans und Drag und alle, die irgendwie komisch sind, in Anführungszeichen, dass sie da gesehen werden als jetzt in der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft. Und ja, wir müssen nicht nur auf Leute gucken, die Community diskriminieren oder dagegen kämpfen, sondern wirklich, wie du sagst, auch innerhalb der Community, dass die Schwulen mit den Lesben, dass auch Frauen zum Beispiel nicht nur Cis-Frauen, sondern auch Trans-Frauen unterstützen und nicht in die Richtung TERF gehen. Und solange jeder selber da so seine Baustelle hat, brauchen wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen, glaube ich. Deshalb ist es immer schwierig, oder deshalb ist es wichtig, finde ich, auch selber eine Vorbildfunktion zu geben, noch mehr Safe Spaces zu schaffen. Weil was ich zum Beispiel auch hasse, ich weiß nicht, ob das jetzt Äpfel mit Birnen ist, aber wenn es dann queere Partys auch gibt, und das sind aber eigentlich nur schwulen Partys, das gibt's ja auch, ja, ist ja auch wieder was, wir machen jetzt eine queere Party, bla bla bla, und am Ende siehst du halt nur lauter weiße Cis-Dudes, die halt schwul sind und da irgendwie Ist da ein Safe Space für schwule, weiße Männer? Ist ja auch in Ordnung, aber man muss ich es halt auch so kennzeichnen. Ja,
genau, dann sag es aber auch so und benutze das Wort queer nicht.
Genau, und wenn ich queer, dann mache ich einen Safe Space für alle Menschen. Oder ich war letztens, das ist auch nochmal mir echt hängen geblieben, ich war auf einer Travestie-Show, nicht in München, und da wurde dann auf offener Bühne wirklich krass, ich habe das noch nie erlebt, krass misogyn gesprochen, rassistisch gesprochen. Auf der Bühne, es waren fast alles weiße, alte weiße Männer mit Perücken auf dem Kopf. Es war halt eine Travestie-Show, eine Show von alten weißen Männern für alte weiße Männer, gedenke ich neuerdings zu sagen. Und die Show, künstlerisch will ich die jetzt gar nicht bewerten, mir geht's mehr wertetechnisch, war so, die wurde am Ende komplett zerschossen, weil es gab am Ende noch eine Brandrede, gefühlt 15 Minuten, aber wahrscheinlich waren es nur 5 Minuten, wo dann das N-Wort und auch noch das kontroverse Schnitzel diskutiert wurde und nein, ich werde das weiterhin essen und das ist doch mein Ding. Und dann haben wir schon gedacht, okay, was ist denn da los? Und dann wurden aber auf beiden Begriffen 20 Mal rumgeritten und wir haben nur gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein, oder? Und die Leute applaudieren, ja, das jetzt, also sind weiß schwule Männer auf der Bühne, die der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft unten, in der Regel auch eher älterer Natur, dann sagen, dass es in Ordnung ist. Und dann denke ich mir doch, hallo, ihr seid Teil der Community und tretet jetzt nach unten auf andere in der Community oder auf Frauen oder auf Menschen nicht weißer Hautfarbe, damit ihr euch besser fühlt und die heteronormative Gesellschaft denkt dann auch noch, das ist in Ordnung.
Und gibt so die Reinsurance, ja, die Stereotypen, die wir im Kopf haben, die sind
ja
eigentlich schon ganz
ja,
richtig
genau.
So.
Ja, genau. Und das kommt ja dann auch noch von denen. Dann ist ja in Ordnung. Das ist wie wenn Ausländer oder nicht Ausländer, sondern Leute aus, die vielleicht keinen deutschen Pass haben, die AfD wählen und dann ganz vorne irgendwie präsentiert werden, ja, die wählen es ja auch und das ist doch in Ordnung. Also wir müssen auch erstmal gucken, wie geht's uns allen, wo wollen wir hin und da müssen wir uns selber mal an der eigenen Nase packen, auch als Community und an die ganze Welt vertreten, dass wir bestimmte Werte haben und die innerhalb der Community eingehalten haben wollen, aber auch außerhalb.
Du, das ist schon fast so schön für ein Schlusswort, das sage ich dir mal. Jetzt kommt hier eine Frage, die brennt mir dermaßen unter den Nägeln. Wie lang brauchst du die Verwandlung von Markus zu Vicky? Wie viel Zeit braucht's?
Ich glaube, das wird immer kürzer hier. Na, ich glaube, das wird noch kürzer. Irgendwann wird es wieder länger, wenn die Falten dann schlimmer werden.
Ich sehe, also ich bin ja so Hautfetischist. Ich sitze dir gegenüber, da gibt es keine Falte. Ich habe mich schon während des...
hier, guck mal. Ich sage jetzt einfach hier, dann sehen es die Leute nicht.
Ich habe schon während des Gesprächs habe ich gedacht, was macht er denn? Da ist keine Falte zu...
Cremen, cremen, cremen. was war die Frage?
Wie lang die Verwandlung
braucht.
Ah,
die Verwandlung.
Und vielleicht auch das auch...
Das mich abgelenkt.
Was ist das Zauberprodukt?
Das Zauberprodukt? Also ganz ehrlich, ich habe billig Make-up. Ich finde, man braucht kein teures Make-up. Ganz im Gegenteil. Ich hatte mal eine Foundation zum Beispiel von einer recht teuren Marke. Die war eigentlich nicht schlecht, die Foundation, aber die hat echt gestunken, ey, wie so ein nasser Hund. Also ich, boah, das war echt ekelhaft. Und sonst, also wichtig ist halt, dass Lidschatten hochpigmentiert ist und so. Und da braucht man aber nicht immer unbedingt die teuersten Produkte. Ich brauche, ursprünglich glaube ich, angefangen habe ich mit 4 Stunden, da war ich aber auch noch sehr perfektionistisch unterwegs. Das war, wo ich so einmal im Jahr, im Monat oder einmal im Quartal gemacht habe wahrscheinlich. Aber die Routine macht es natürlich dann besser und ich glaube heute, ich kann, wenn es sein muss, in 1,5 Stunden, ich kann auch in 1 Stunde, dann schaue ich halt aus wie im Fasching, aber ich kriege es hin wahrscheinlich. Also ab 1,5 Stunden ist es, glaube ich, drin und in der Regel nehme ich mir aber schon gern irgendwie 2, 2,5 Stunden Zeit, einfach, weil es ist ja auch nicht nur schminken, 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 fertig, fertig, sondern es ist ja auch ein Prozess, der Spaß macht. Es ist was Kreatives, weil kein Make-up, zumindest bei mir, wird gleich wie ein vorheriges oder ein zukünftiges, auch wenn ich das wollte.
Und es ist ja auch eine mentale Reise, die man da so ein Stück mitgeht.
Ja, voll. Du siehst dich ja selber auch verwandeln. Mhm. Bei mir ist ja auch so, sobald dann irgendwie die Haare oder die Wimpern drauf sind und dann die Haare dran irgendwie, ist es auch immer ein neues Abenteuer. Es ist ja eine Verwandlung und die macht auch was mit einem selber. Also zumindest bei mir ist es so. Und die wichtigsten Produkte sind, ich glaube, bei mir Wimpernkleber, weil ich habe, nee, Quatsch, nicht Wimpernkleber, klar auch, weil ich habe immer Wimpern drauf. Aber eigentlich, es nennt sich Prosate, damit klebe ich immer meine Augenbrauen ab, weil ich keine Lust habe, mir die abzurasieren aktuell. Und Haargel ist auch noch wichtig, weil sonst nimmt man so einen krassen Superkleber für die Perücke und die kriegt man nie wieder mit oder weg oder es gehen jedes Mal 100.000 Haare mit raus. Aber mit einem guten Haarkleber, also einfach nur ein Gel, diese gelben Tuben, die man so kennt, mit denen funktioniert das auch wunderbar. Und sonst, ich glaube, du könntest, also ich könnte jetzt mit Make-up auch machen, wenn ich einfach nur einen Lippenstift habe, dann habe ich schon mal rotes Make-up, kannst du ja auch dann dafür benutzen, eine Foundation und irgendwie noch ein Puder. Ja. Aber ich habe natürlich ein bisschen mehr Produkte. Ich habe mittlerweile einen ganzen Schminkkoffer daheim, aber verrat's keinem.
Auch da gilt ja, ich bin Equipment-Sportler. Mehr ist mehr, besser haben als brauchen. Ich fühle es voll.
Ich habe so einen Meterkoffer. Also das sind so 5 Schubladen oder so. Obendrauf ist der eigentliche Koffer.
Ja.
Und in den 5 Schubladen ist so der ganze alte Scheiß, den ich nicht mehr benutze oder irgendwelche Nachfüllsachen. Oder da schaue ich ab und zu mal rein und denke mir, krass, ja stimmt, vor 3 Jahren hast du es noch benutzt, warum ist das eigentlich noch da? Kann man irgendwann ins Museum vielleicht, eingetrockneter Mastix oder so. Yummy.
Letzte Frage in dem Stell dich ein hier, die ist auch immer gleich, nämlich, an welcher Stelle hättest du dir gern mal schon früher einen Ratschlag gegeben, welcher wäre es gewesen?
Ich mir selber.
Ich dir selber. Du dir selber.
Ich mir so selber. Rum. Boah, welchen Ratschlag? Also ich glaube, ich hätte mir gerne einen Ratschlag gegeben, wann, wahrscheinlich in der Schulzeit, irgendwie so 5. bis 9. Klasse, weil das ist halt die Zeit, wo die Pubertät losgeht und wo auch das Mobbing so ein bisschen losgeht und ich glaube, ich war jetzt kein krasses Mobbing-Opfer, aber so ganz ist es auch nicht an mir vorbeigegangen, so ganz ohne. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte ich mir gesagt, hey, es ist voll okay, dass du bist, wie du bist. So, ganz einfache Message, wahrscheinlich noch ein bisschen ausgeschmückt, weil, warum? Damals in der Schule hat mir das eben niemand gesagt, ich hatte keine queeren Vorbilder und ich habe immer gedacht, ich muss mich anpassen. Mein ganzes Umfeld hat angefangen, Freunde, Freundinnen zu haben, also jeweils des anderen Geschlechts. Ich selber habe mich da irgendwie nie richtig zugehörig gefühlt und habe gedacht, ja, ich muss es auch so machen, habe es dann probiert, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat nicht so funktioniert. Und dann habe ich so eine zweite Identität schon fast aufgebaut, dass ich halt einfach so nach außen, zumindest aus meiner Sicht, ich habe immer gedacht, ich wäre super heteronormativ nach außen, aber ich glaube, viele Leute haben sich dann gedacht, ja genau. Und ich glaube, deshalb hätte ich mir das einfach schon in der Schulzeit gesagt, hey, sei einfach, wer du bist, wie du bist, du hast deinen Weg, du machst deinen Weg und scheiß dir nix, dann feit dir nix.
So, und das ist ja der rote Faden, wahrscheinlich wird die Folge auch schon so heißen, das ist nur toll. In diesem Sinne sag ich, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die fondalen Essenswünsche, das wird hier jetzt noch aufgegessen, weil das ist ganz, ganz toll. Ich sag, Dankeschön fürs Zuhören, wenn ihr das wieder zu einem Regeltermin für eure Öhrchen machen wollt, dann abonniert oder aber, wenn ihr denkt, Jofix Glamour, das klingt sowas von nach mir, hier geht eine Mail raus an vorzimmer@jofixglamour.de. Wir hören uns.
Bis bald, danke dir.